von allen guten Geistern. Man könnte den Eindruck gewinnen, jetzt erzähle ich euch ihnen von allen guten Geistern. Das werde ich jetzt nicht tun. Dankeschön. Möchte aber gerne an den oder an das anknüpfen, was wir gerade gesehen haben. Ein Liebesbrief, wie er schöner nicht aussehen könnte, jetzt ist er leider nicht mehr zu sehen hier. Ich habe solche Liebesbriefe auch zu Hause von meinen Töchtern. Kleine und große, mal so irgendwo rausgerissen, mal ein richtig tolles Blatt Papier, auf jeden Fall in der Regel mit bunten Filzstiften, mit Gelstiften und ich weiß nicht was allem, mit ganz vielen Herzen und Blumen und Hasen und Pferden. Ich muss zugeben, es fällt mir immer schwer, irgendwie sie auch wirklich ganz ernsthaft auch alle aufzubewahren, weil es Phasen gab, da wurden das nun doch sehr viele. Aber das ist toll. Es ist tatsächlich das Beste, was einem Vater passieren kann, solche Briefe zu bekommen. Wenn ein kleines Kind ausdrückt oder versucht auszudrücken, aber du bist mir unglaublich wichtig. Das ist toll. Das wünsche ich euch, dass ihr Menschen habt, die so etwas euch gegenüber ausdrücken. Du bist mir unglaublich wichtig. Ich möchte gerne heute Abend mit euch zusammen in den drei Schritten durch das Thema dieses Abends gehen, von allen guten Geistern. Stehe ich alleine da? Gibt es ein höheres Wesen? Kann dies der Gott der Bibel sein? Drei Fragen, die wir irgendwie miteinander beantworten müssen. Und ich glaube, das ist gut und wichtig, diese Fragen zu beantworten, weil sie Lebensfragen sind. Deswegen ein erster Schritt, ein erster Gedanke. Wer liebt mich? Wer liebt dich? Wer liebt dich eigentlich? Von wem hast du deinen letzten Liebesbrief bekommen? Wer war das? Wer hat den geschrieben? Wer sehnt sich nicht danach? Wer sehnt sich eigentlich nicht danach, einen Brief zu bekommen, wo jemand sagt, genau, du bist für mich einzigartig. Du bist für mich unglaublich wichtig. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Wie fühlt sich das an, wenn jemand mir oder dir so etwas schreibt? Wie fühlt sich das an? Ist das irgendwie warm im Bauch oder am Herz oder wo auch immer? Ich glaube schon, so ein Brief macht ein ganz besonderes Gefühl, wenn jemand das schreibt. Du bist mir so unendlich wichtig. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Aus diesem Stoff macht man Romane und Filme zuhauf. Gute und auch manche schlechte. Bücher und Filme über die Liebe, darüber, wer wen liebt. Aber oft hat das nicht ganz so viel mit dem wirklichen Leben zu tun. Was das wirkliche Leben angeht, ich glaube, das sind hier die Fachleute. Wir wissen, wie das ist, solch einen Brief zu bekommen oder vielleicht auch, wie es ist, auf solch einen Brief zu warten und ihn nicht zu bekommen. Denn auch das gibt es ja. Darüber kann man auch Filme drehen und Bücher schreiben. Es gibt das, dass jemand mir einen Brief schreibt, du bist mir unendlich wichtig, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Und es gibt auch das andere, dass jemand mir seine Liebe vorenthält und sagt, nein, mit dir nicht. Und das habe ich auch mal gekriegt, war nicht so toll, war nicht von meiner Frau, sondern von einer davor. Aber ich glaube, jetzt ist das alles ganz gut sortiert bei uns. Aber auch das macht ja etwas, einen Brief zu bekommen und in dem zu lesen, dass Liebe abgewiesen wird, so ähnlich eigentlich, wie es der Vater eben diktiert hat, das fühlt sich schon auch komisch an. Da steht man plötzlich ganz alleine da. Vielleicht hat jemand das Gefühl, da zieht mir ein anderer den Boden unter den Füßen weg. Wenn jemand mir seine Liebe vorenthält, das ist schon heftig. Wenn ich mit meinem Liebesbedürfnis ins Leere laufe, das ist nicht so leicht zu verdauen. Ich habe vorhin kurz angedeutet, ich habe in Hamburg in einer diakonischen Einrichtung gearbeitet, Jugend- und Behindertenhilfe, mit ungefähr 140 Angestellten, fast durch die Bank Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, und habe in dieser Zeit ganz viel mitbekommen von Familiengeschichten, die es immer auch mit Liebe zu tun hatten, natürlich. Und zwar mit einem Liebesbedürfnis und in der Regel auf der anderen Seite mit einer Unfähigkeit, Liebe zu zeigen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die eine Mitarbeiterin unserer Einrichtung erzählte. Die hatte Kontakt zu einer Familie, eine Frau mit drei kleinen Kindern. Die lebten in einer Wohnung. Die drei Kinder waren von verschiedenen Vätern. Ich glaube, es waren auch drei Kinder und drei Väter. Die Väter waren aber alle weg. Also die Frau lebte mit diesen drei Kindern alleine. Die Wohnung war eigentlich nicht richtig eingerichtet, so wie wir das verstehen, sondern es war mehr so eine Behausung. Es lebte ein Mann mit in dieser Wohnung, der war aber nicht Vater der Kinder, sondern eben der jetzige Freund der Mutter. Diese Mutter ist mit der Erziehung völlig überfordert. Diese drei kleinen Kinder bringen sie an den Rand ihrer Kräfte. Und was aber auch auffällt, die Kinder legen auffällige Verhaltensweisen an den Tag. Die Entwicklung ist verzögert. Viele kennen solche Geschichten, vielleicht vom eigenen Erleben, sonst aus der Presse, aus dem Fernsehen. Es kommt ja immer wieder vor. In diesem Fall ist es so, dass Kindergarten und Schule darauf aufmerksam werden und dann läuft natürlich so eine Maschinerie an. Was passiert dann? Erstmal vermuten natürlich nur Leute etwas, Erzieherinnen oder Lehrerinnen, Lehrer. Dann spricht man miteinander, zieht das Jugendamt hinzu. Dann soll ein psychologisches Gutachten erstellt werden. Das dauert unglaublich lange, fast 2 Jahre. Und in der Zeit lebt diese Mutter mit diesen drei Kindern einfach so weiter in dieser Behausung, wie sie da eben hat. Während dieser Zeit das vierte Kind geboren, von dem Freund, der gerade da wohnt, also 4 Kinder von 4 Vätern. Und es gibt nichts in dieser Wohnung, was den Kindern irgendwie vermitteln würde, dieses ist dein Zuhause. Kein Spielzeug, kein Kinderzimmer, keine Kuscheltiere, nichts Kindgemäßes, kein Kinderbesteck, kein nettes Poster an der Wand, nichts, was den Kindern vermitteln würde, du bist hier willkommen, du bist zu Hause, hier gehörst du her. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Die Mutter nimmt Ratschläge, Hilfsangebote nicht an, sondern zieht einfach um, um sich zunächst mal dem Zugriff des Jugendamtes zu entziehen. Sie hoffte wahrscheinlich, dass wenn sie umzieht, man nicht merkt, wohin das dann gegangen ist und das Jugendamt dann sozusagen schweigt oder einfach sie nicht mehr weiter verfolgt. Da kommt ein Psychologe in die Familie, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Das kleinste Kind liegt unter dem Sofa. Es ist so ganz unter dem Sofa bis an die Wand gerollt. Nackter Betonfußboden, also kein Teppich oder irgendwas ähnliches oder Linoleum oder sowas. Der Psychologe spricht die Mutter daraufhin an, was denn das soll mit dem Kind, was da unter dem Sofa liegt, ganz hinten an der Wand. Und die Mutter sagt daraufhin, na, da kann es wenigstens keinen Unsinn machen. Es gibt, wie gesagt, keine Spielsachen. Es gibt keine Kleidung für die Kinder, die der Witterung angepasst ist. Es gibt keine regelmäßigen Mahlzeiten. Und es gibt, und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, es gibt keine persönliche Ansprache. Die Kinder erleben nicht, dass sie von der Mutter persönlich angesprochen werden. Und dann kommen alle 4 Kinder in die Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, in die Betreuung und sie blühen auf. Nicht, weil sie plötzlich etwas zu spielen bekommen. Auch nicht als erstes, weil sie regelmäßig etwas zu essen bekommen. Sondern sie blühen auf, weil sie angesprochen werden. Weil jemand ihnen vermittelt, du bist mir wichtig. Du gehörst hierher. Hier bist du zu Hause. Hier musst du keine Angst haben. Hier sind die Dinge deines Lebens geklärt. Ich weiß nicht genau, was die Kinder jetzt machen. Aber auf jeden Fall hat ihnen diese Form von Betreuung gut getan. Natürlich, besser wäre es immer bei der Mutter, bei dem Vater, ohne Frage. Aber wenn es denn zu Hause bei den leiblichen Eltern so, so schwierig ist, dann hilft es manchmal, oder dann hilft manchmal nichts anderes, als so zu intervenieren, wie es hier geschehen ist. Diese Kinder hatten in den ersten Lebensjahren eben nicht die Erfahrung gemacht, dass sie wertvoll sind. Schlimmer noch, sie haben erleben müssen, dass ihr Wert eigentlich gleich null ist. Es war der Mutter letztlich egal, ob sie da sind oder nicht, ob sie etwas tun oder nicht, ob sie etwas essen oder nicht, ob sie angezogen sind oder nicht. Es war ihr gleichgültig. Aber solche Erfahrungen machen ja nicht nur diese Kinder, die wir da in dieser Familie vorgefunden haben. Die Erfahrung, nicht wertgeschätzt zu sein, machen ja andere Menschen auch. Möglicherweise ja auch welche, die heute Abend hier sitzen, die das vermittelt bekommen. In meinen Augen hast du keinen Wert. Dein Lebensweg ist nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, sagen vielleicht Elternteile. Oder andere sagen, aus welchem Grund auch immer, du bist für mich nicht wertvoll. Du läufst irgendwie ins Leere mit deiner Liebesbedürftigkeit. Ich erinnere mich an einen Jugendlichen auf einer Sommerfreizeit aus wohlhabender Familie, das sah man. man die Typenschilder auf den Klamotten ja lesen konnte. Und er sagte in einem Gespräch, dass jemand anderes bei uns im Haus ist, außer mir selbst. Das sehe ich daran, dass dreckiges Geschirr in der Küche steht, das nicht von mir ist. Und die Haushälterin das eben gerade noch nicht abgewaschen hat. Jemand, der äußerlich alles hat, aber letztlich merkt, ich bin in der Familie, in der ich lebe, nicht wertgeschätzt. Ich laufe hier irgendwie mit und das Äußere meines Lebens wird auch irgendwie geregelt, aber ich erfahre keine Liebe, keine Wertschätzung. Wer liebt mich? Wer liebt dich? Wem bist du unendlich wichtig? Wenn Menschen auf diese Frage keine Antwort geben müssen und eingestehen müssen, da ist eigentlich kaum jemand, der mich wirklich liebt, dem ich unvergleichlich wichtig bin, dann haben sie ganz unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Die einen rebellieren, sprechen aus, werden aggressiv, leben sehr exzessiv, vielleicht im Blick auf Alkohol, Drogen, Sexualität, Kleidung und so weiter. Solches Verhalten ist, glaube ich, Revolution und sich verstecken in einem. Auf jeden Fall eine große Verunsicherung, weil jemand mit diesem nicht geliebt zu werden nicht klarkommt. Da hilft auch nicht immer eine große Gruppe oder Menschen, mit denen man zusammen ist. Das Bedürfnis nach Liebe ist etwas anderes als das, dass man nicht alleine ist. Ihr studiert mit unglaublich vielen Leuten in Münster. Ich weiß nicht, wie viele tausend Studierende es in Münster gibt. Das bewahrt aber niemanden davor, einsam zu sein. Natürlich bewahrt das manche davor, allein zu sein. Klar, wir sind hier irgendwie 60, 80 Leute oder sowas vielleicht in diesem Raum. Aber ob jeder hier sagt, ich bin nicht einsam, das weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass Menschen hier sitzen, die sagen, ja, klar, eine Menge Leute hier, aber ich kenne sie eigentlich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendjemandem wichtig bin. Ich fühle mich einsam. Oder jemand in einer WG, der sagt, na klar, da wohnen noch zwei, drei Leute mit mir in dieser Wohnung und wir teilen irgendwie das Bad und die Küche und auch manches andere vielleicht noch, aber zu Hause fühle ich mich ja nicht. Eher einsam. Eine Gruppe hilft zwar gegen das Alleinsein, aber nicht gegen die Einsamkeit. Damit Menschen sich positiv entwickeln können, brauchen sie die Erfahrung, dass sie wertgeschätzt sind. Na klar, da spielen die Eltern eine ganz wichtige Rolle. Da lernen wir das oder da erfahren wir, ob oder dass wir wertgeschätzt sind. Wenn das ausbleibt, sind es schon, glaube ich, für ganz viele zunächst mal schwierige Ausgangsvoraussetzungen, Startbedingungen. Kinder, die in den ersten Jahren ihres Lebens das nicht erfahren, wertvoll zu sein, haben auch große Mühe, dann nachher ihr Leben sortiert zu bekommen. Wenn das aber so ist, dass du das zu Hause erlebt hast bei deinen Eltern, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dann überleg vielleicht heute Abend einmal, habe ich das meinen Eltern hier schon mal mitgeteilt? Habe ich ihnen das schon mal gesagt oder geschrieben? Wenn dir darauf nichts einfällt, vielleicht gibt es eine Gelegenheit, das zu tun. Einen Brief zu schreiben, anzurufen, eine Mail zu schreiben und genau das auszudrücken. Ihr habt mir in den bisherigen Jahren meines Lebens vermittelt, dass ich euch sehr, sehr wichtig bin. Ihr habt viel für mich getan. Ihr habt einen Weg geebnet, den ich alleine so nicht geschafft hätte. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Für Kinder und für Eltern. Das ausdrücken zu können und das auch mitgeteilt zu bekommen. Wer liebt mich? Diese Frage ist wichtig für jeden von uns. Sie muss beantwortet werden, so oder so. Mit ganz realistischem Blick. Und vielleicht kannst du bei dieser Frage, wer liebt mich, eine ganze Reihe von Namen nennen, dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht fallen dir wenige Namen ein, vielleicht auch zunächst mal gar keiner. Deswegen die zweite Frage nach, wer liebt mich? Die zweite Frage, liebt Gott mich? Das klingt ein bisschen nach Kindergottesdienst. Liebt Gott mich? Das klingt so ganz einfach, schlicht, eben kindergartenmäßig. Und trotzdem ist ja an dieser Frage etwas dran. Ich glaube, dass sehr viele Menschen sich diese Frage stellen. Liebt Gott mich? Also wenn es einen Gott gibt, liebt der mich? Oder ist Gott so jemand, der solche Briefe schreibt wie den, den wir vorhin gehört haben, der dann ja zum Glück am Ende zerrissen wurde? Ist Gott überhaupt jemand, dem man ein solches Attribut anhängen kann? Mensch zu lieben? Ist Gott nicht eher ein höheres Wesen, das so diese Welt vielleicht in Gang gesetzt hat und sich dann vor ihm zurückgezogen hat? Hat Gott überhaupt ein Interesse an einzelnen Menschen? Und wenn ja, woher kann ich es überhaupt wissen? Oder ist Gott am Ende eine menschliche Vorstellung, doch nur ein Wunschbild, eine Projektion von dem, was ich mir denke, wie Gott sein könnte? Menschen haben ja so ihre Bilder von Gott. Ganz verschiedene. Eben vielleicht den, der solchen komischen Brief schreibt, der mit dem Zeigefinger, der alte Opa, der ganz oben im Himmel thront und ansonsten mit dieser Welt nicht mehr viel anzufangen weiß, derjenige, dem die Fäden irgendwie aus den Händen geglitten sind und der diese Welt auch nicht mehr retten kann. Ganz viele verschiedene Bilder von Gott. Natürlich kann man sich solche Bilder machen. Manchmal stimmen sie, manchmal ist was Richtiges dran, manchmal sind sie vielleicht auch verkehrt, aber sie sind natürlich nicht verkehrt in dem Sinne, dass es unsere Bilder sind. Die Bibel, das Neue Testament, liefert einen ganz anderen Zugang zu dieser Frage nach Gott und der Liebe. Die Bibel erzählt in der Regel vor allem Geschichten. Die Bibel ist ja nicht als erstes ein theologisches Lehrbuch mit einer mordsmäßigen Gliederung und Fußnoten, sondern die Bibel ist zuallererst ein Geschichtenbuch. Sie ist ja entstanden deshalb, weil Menschen nicht anders konnten, als die Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben, ganz persönlich weiter zu erzählen und dann schriftlich zu fixieren. Und deswegen möchte ich gerne mir heute Abend mit euch zusammen eine Geschichte angucken, eine ganz bekannte, die erzählt Jesus im Lukas-Evangelium. Ich lese mal einen ersten Teil vor, werde ein paar Dinge dazu sagen und dann gehe ich mal so weiter und hoffe, dass ihr mir einigermaßen folgen könnt. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Cent mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen, aber selbst davon erhielt er nichts. Dieser Sohn, von dem Jesus erzählt, macht nicht den Eindruck, oder er hat jedenfalls für sich nicht den Eindruck bekommen, dass er zu Hause wertgeschätzt wäre. Irgendwie hat ihn das nicht erreicht. Warum auch immer. Er erhofft sich eine größere Wertschätzung, mehr Aufmerksamkeit, wenn er sich irgendwie aus dem Staub macht. Das, was er da tut, ist ja letztlich etwas, was alle Menschen irgendwann tun, nämlich das, was sie von zu Hause ausziehen. Also wer das nicht gebacken kriegt, hat eine wesentliche Lebensaufgabe nicht gemeistert. Die meisten von euch sind in dieser Phase einigermaßen drin oder schon drüber weg vielleicht, von zu Hause auszuziehen. Sich auf eigene Füße zu stellen. Einen eigenen Stil zu entwickeln. Das Leben selber in die Hand zu nehmen. Natürlich, das gehört zum Menschsein, zum Erwachsenwerden dazu. Das ist ja nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil. Hier bei diesem Sohn, von dem Jesus erzählt, sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Er zieht aus von zu Hause, weil er einfach grundsätzlich unzufrieden ist. Nicht, weil er studieren will. Er will das Geld haben, das ihm zusteht, und dann will er sich aus dem Staub machen. Er zahlt dafür allerdings einen hohen Preis. Und er ist in dieser Geschichte nicht gleich so vordergründig zu entdecken. Das, was er tut, ist etwas sehr Einschneidendes, und zwar vor allem für den Vater. Wenn der Sohn sagt, gib mir doch das Erbe, den Teil, der mir jetzt zusteht, dann sagt er doch damit, ich erkläre meinen Vater für tot. Vater, wir tun mal so, als wärst du schon tot. Und jetzt gib mir mal, was mir zusteht. Versucht das mal mit euren Vätern. Ich glaube, das gäbe schon hitzige Debatten zu Hause, zu sagen, Papa, weißt du was, wir tun mal so, als wenn du schon tot wärst und jetzt lass uns mal sehen, was ist auf dem Konto, was ist das Haus wert und ich nehme die Hälfte. Aber das macht der jüngere Sohn so. Du, Vater, bist mir bei meiner Lebensentfaltung im Wege. Ich brauche dich nicht. Du engst mich ein. Ich kann besser leben ohne dich. So sieht er seinen Vater. Und ich glaube, so sehen viele Menschen auch Gott. Gott, du engst mich ein. Du verlangst etwas von mir, was ich nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Du erlegst mir etwas auf an Maßstäben, an Moral, an Verhaltensmaßregeln. Das will ich nicht. Du nimmst mir den Spaß am Leben. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will mich lieber aus dem Staub machen. Ich glaube sicher, dass manche so von Gott denken. Sie empfinden Gott als den großen Einenger, den Miesmacher des Lebens. Aber zurück zum jüngeren Sohn unserer Geschichte. Als er das Geld hat, der Vater gibt es ihm. Als er das Geld hat, ist er endlich fein raus. Das, was viele sich natürlich erhoffen und erträumen, Geld zu haben und aus dem Vollen schöpfen zu können. Dieses Motiv wird auch in den folgenden Abenden uns immer noch mal wieder begegnen. Es kommt immer wieder auch Geld vor. Ist so. Der Sohn gibt das Geld aus mit beiden Händen und es geht ihm genauso, wie es vielen anderen geht, die schnell zu Geld kommen. Irgendwann ist das Geld alle. Es gibt, ihr kennt es vielleicht auch, die Geschichten von manchen Lotto-Millionären, die schon nach relativ kurzer Zeit eigentlich dann doch nur noch Schulden haben. Mit den Millionen ist es plötzlich nicht mehr weit her. Die sind einfach weg. Und das, was der Sohn hier erlebt, ist das, was viele andere ja auch erleben, nämlich, dass wenn das Geld weg ist, auch die Freunde weg sind. Und dann sitzt er da in der Fremde, traut sich natürlich nicht mehr nach Hause, wieso auch? Da erwartet ihn wahrscheinlich nur Schlechtes, denkt er sich. Ja, und dann sitzt er da. Und es ist eine inflationäre Zeit, er hat nichts mehr und er kommt bei einem Bauern unter, kann die Schweine hüten, das ist wenigstens etwas. Für die Menschen der damaligen Zeit ist es furchtbar, weil Schweine für die Juden unreine Tiere sind. Und so dicht an denen dran zu sein, das geht eigentlich nicht. Aber er landet im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen. Ich glaube, dort ist er nicht allein. Viele Menschen haben sich bei ihrer Suche nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Annahme, nach Anerkennung verrannt. Sie haben sich verrannt. Und sie haben sich vielleicht an Leute gehängt, die ihnen am Ende gar nicht so sehr gut getan haben. Und dann sitzen sie, um in diesem Bild zu bleiben, dieser Geschichte zu bleiben, gleichsam mit diesem jüngeren Sohn zusammen bei den Schweinen und fragen sich, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ich hier sitze und mein Vater das sehen würde? Dieser jüngere Sohn ist mit seinem Lebensentwurf, mit seinen Träumen gescheitert. Ich glaube, bei vielen Menschen unserer Tage ist das auch so. Das ist nicht immer auf den ersten Blick zu sehen und zu erkennen, dass jemand mit seinen Lebensträumen gescheitert ist. Aber ich glaube, es gibt es viel mehr, als wir vielleicht denken. Vielleicht sitzen sie nicht bei den Schweinen, vielleicht sitzen sie im schicken Einfamilienhaus, aber es ist einfach unbetrüglich. Wir haben eine Familie in der Nachbarschaft, die Eltern ungefähr 40 Jahre alt, zwei Kinder, 6 und 10, die haben alles. Die kommen nochmal auch vor im Laufe der Abende hier. Aber manchmal ist es ja so, dass bestimmte Menschen auch ein Bild darstellen für etwas. Ein 5er BMW Kombi, ein 3er Cabrio, ein schickes neues Haus, da ist alles da. Aber was es nicht gibt, eigentlich ist eine persönliche Ansprache an die Kinder. Natürlich ist das immer super. Dreimal im Jahr Urlaub machen und Kaninchen haben und ein nagelneues Zimmer. Das ist alles toll. Aber wenn der kleine Junge auf der Straße beim Spielen richtig hinknallt und brüllt, dass die halbe Siedlung das hört, dann kommt die Mutter und guckt sich das an und sagt, na, nenn ihn mal, Dennis, ist was los? Hast du dir wehgetan? Anstatt sie einfach mal in den Arm zu nehmen. Das kriegt sie nicht hin. Und dann steht der Junge da und heult und die Mutter steht daneben und ich denke, es sind 50 Zentimeter zwischen euch. Könntet ihr die nicht mal überbrücken? Natürlich sind die nicht mal ein Schwein. Natürlich nicht. Aber ob das so das pralle Leben ist, ich bin mir da sehr unsicher. Ich glaube, die Eltern wollen nichts verdienen als Geld. Das gelingt ihnen ja auch, aber am Ende haben sie dann auch nichts anderes verdient als Geld. Ich möchte ihnen ihren Wohlstand nicht schlecht reden. Niemandem möchte ich Wohlstand, Reichtum schlecht reden. Weit gefehlt. Aber ich möchte eine Sensibilität wecken für das Leben, das dahinter steckt. Und für das, was vielleicht nicht gelingt. Für die Themen, die da sind, aber die nicht offen angesprochen werden. Als vor einiger Zeit der Vater dieser Mutter starb, da war mal für seinen kurzen Moment zu sehen, dass sie etwas persönlich betrifft und dass sie erschüttert ist. Und dann klappte die Jalousie wieder runter und dann sagt sie, ja, ist okay, jetzt müssen wir da zur Beerdigung, aber das Leben muss ja irgendwie weitergehen und das wird schon wieder. Und dann ist da nie wieder drüber gesprochen. Liebt Gott mich? Liebt Gott dich? Wie geht unsere Geschichte weiter? Was passiert mit dem, der bei den Schweinen sitzt, mit diesem Sohn? Was passiert mit den Menschen, die sich mit ihren Lebensentwürfen verrannt haben? Jesus erzählt weiter. Da kam er, der Sohn, zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der Vater erkannte seinen Sohn schon von Weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn, schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Das ist ein Vater, glaube ich, wie ihn sich jeder wünscht. Ein Vater, wie ihn sich jeder wünscht. Ein Vater, der sich um keine Konvention kümmert, der sich vor nichts ekelt, aber dem die Liebe zu seinem Sohn aus allen Knopflöchern scheint. Der Sohn sitzt da in der Fremde bei den Schweinen und sagt sich, zu Hause könnte ich es gut haben. Und er überwindet sich irgendwie selber, er kriegt es hin, sich auf den Weg zu machen und nach Hause zu gehen. Und der Vater, so wie ihn Jesus beschreibt, steht da und wartet auf seinen Sohn. Man hat den Eindruck, er hat die ganze Zeit da gewartet. Er hat gar nichts anderes gemacht. Der Vater war, so kann man vermuten, wahrscheinlich der Chef eines größeren landwirtschaftlichen Betriebes. Und wenn er die ganze Zeit da steht und auf seinen Sohn wartet, dann hat er den Betrieb im Rücken und guckt in die weite Ferne die Straße lang und guckt, wo der Sohn kommt. Der sieht gar nicht, was in seinem Betrieb läuft, was da los ist, ob die eigentlich alle richtig arbeiten, ob die Ernte eingefahren wird, ob das mit den Scheunen da klappt und mit den Geräten und Maschinen und mit seiner Familie sonst. Keine Ahnung. Er guckt nur in die Richtung, aus der der Sohn kommen könnte. Und dann sieht er ihn. Und dann tut er etwas, was ein orientalischer Mann nicht tut. Er rennt diesem Sohn entgegen. Also er muss sein Obergewand irgendwie zusammenraffen, damit er sich nicht auf die Klappe legt, und rennt dem Sohn entgegen. Das muss man sich vorstellen. Ein vornehmer, orientalischer Herr und dieser abgebrackte junge Mann. Das passt nicht zusammen. Das sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Und der Vater rennt auf den Sohn zu und schließt ihn in die Arme, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Was muss das für ein Gefühl sein? Wenn mich jemand in die Arme schließt, von dem ich den Eindruck habe, ich passe gar nicht. Ich bin es doch überhaupt nicht wert, dass du mich überhaupt anguckst, dass du mich ansprichst. Und dann kommt jemand und schließt mich einfach so in die Arme. Was muss das für ein Gefühl sein? Und Jesus erzählt einiges in dieser Geschichte, was deutlich macht, wie wichtig diese Begegnung zwischen dem Vater und dem Sohn ist. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, er schließt ihn in die Arme, er küsst ihn, oder ausgesagt, wie mag der Sohn eigentlich gerochen haben, wenn er gerade von den Schweinen kam. kam. Mir reicht das schon, wenn unsere Mädchen vom Reiten kommen. Das ist schon schlimm genug. Dann denke ich immer hinterher, ich müsste das Auto lüften irgendwie und tue das dann auch. Was waren das eigentlich hier für Gerüche? Wie riecht eigentlich der Vater nach der Begegnung mit dem Sohn? Ist egal. Die beiden kommen zurück zum Haus. Sie riechen beide gemeinsam nicht so ganz angenehm. Und der Sohn bekommt den Ring. Das ist der Siegelring, mit dem man wieder Geschäfte machen kann. Das heißt, er wird wieder als Geschäftsführer dieses landwirtschaftlichen Betriebes eingesetzt. Er bekommt Schuhe. Keine Schuhe haben heißt nämlich Sklave sein. Er bekommt Schuhe. Er bekommt ein Gewand. Und es wird das Kalb geschlachtet, das gemästet worden ist. Ich habe das einmal erlebt, wohin zu kommen und zu hören, wir haben ein Kalb für euch geschlachtet. Das ist unglaublich. Wir sind mit einer Jugendfreizeit nach Lettland gefahren. Schon eine ganze Reihe von Jahren her. 1992 war das. Also kurz nachdem die baltischen Republiken selbstständig geworden sind und haben eine kleine Kirchengemeinde besucht. War damals alles sehr schwierig. Wir sind da hingefahren mit zwei kleinen Bussen, hatten nichts in der Hand, kein Einreisevisum, keine schriftliche Einladung und haben das aber irgendwie alles doch gekriegt. Und kamen dann da an. Die hatten schon zwei Tage auf uns gewartet und wir waren ein bisschen abgewrackt. Wir kamen über Schweden und mit dem Vorgängerschiff von der Estonia und dann über die Grenze von Estland nach Lettland. Die Grenzbeamten hatten damals Messer am Gürtel, keine Pistolen, das war auch nicht sehr viel vertrauenserweckender. Und dann kommen wir dahin in diese kleine Gemeinde, alles ganz, ganz ärmlich, Kinder barfuß, kein Asphalt und nix. Und dann sagten sie, wir haben ein Kalb geschlachtet. Davon haben wir 10 Tage lang gelebt, das war unglaublich. Das war ein Fest. Ungefähr so wie das hier. Ich glaube, der Vater will nicht nur mit dem zurückgekehrten Sohn feiern. Er wartet auf viele, die nach Hause kommen wollen. Den Eindruck hat man. Er wartet darauf, das ist die Eigenart dieses Vaters, die Besonderheit dieses Vaters. Er wartet darauf, nicht nur seinem Sohn, sondern allen, die nach Hause kommen, seine Liebe zu schenken. Er möchte ihnen sagen, schön, dass du wieder da bist. Ich habe so auf dich gewartet. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir wollen zusammen feiern. Kannst von vorne anfangen. Wir vergessen das, was war. Komm, fang einfach nochmal an. Aber wenn wir zusammen nochmal von vorne anfangen, dann fangen wir vor allen Dingen mit dem Feiern an. Damit geht es los. Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann erzählt er dir ja nicht, um eine Geschichte zu erzählen von einem Vater und einem Sohn. Dann erzählt er diese Geschichte, um seinen Zuhörern deutlich zu machen, so ist Gott. Das ist die Bibel. Sie erzählt Geschichten darüber, wie Gott ist. Und das ist unvergleichlich. Deswegen ist die Bibel ein Buch, das ist, sowas gibt es nicht nochmal. So redet niemand anders über Gott wie dieses Buch. So erzählt Jesus von Gott. So malt er den Menschen seiner Zeit, aber nicht nur denen. Gott vor Augen als jemand, der ganz anders ist als dieser Ekelvater, den wir vorhin hier gesehen haben. Das ist jemand, dem an Beziehungen liegt und nicht daran, dass jemand irgendwelche moralischen Vorgaben erfüllt. Gott, so wie ihn Jesus hier vorstellt, ist viel, viel mehr als irgendein höheres Wesen oder irgendein guter Geist. Gott, so sagt Jesus, ist wie ein Vater. Und das ist eine ganz andere Kategorie. Vater. Das ist doch etwas anderes als höheres Wesen. Diese Geschichte, so wie Jesus sie erzählt, ist letztlich eine Geschichte vom Ende aller menschlichen Bemühungen zu Gott zu kommen. Man muss sich das nochmal überlegen. Was tun Menschen eigentlich alles, um irgendwie zu irgendeinem Gott zu kommen? Da sind Menschen schon sehr fantasievoll, aber auch sehr, sehr heftig in dem, was sie aufwenden. Was tun Menschen nicht alles, um irgendwie zu irgendeinem Gott zu kommen? Diese Geschichte ist genau das Gegenteil. Sie erzählt davon, dass Gott zu einem Menschen kommt und sagt damit, ihr könnt euch alle versuchen, zu Gott zu kommen, sparen. Es geht einfach anders. Deswegen ein dritter Gedanke. Es ist so einfach. Gott liebt mich. Diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Jesus erzählt sie weiter. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Das ist der in dieser Geschichte am meisten redet. Der zieht so richtig vom Leder. Der knallt seinem Vater alles vor, was sich vielleicht im Laufe von Jahren angestaut hat. Vielleicht kennt ihr solche Szenen. Vielleicht habt ihr das selber erlebt. Vielleicht auch selber schon mal so losgelegt. Eltern gegenüber, anderen gegenüber. Das geht doch so nicht. Das kann doch so nicht sein. Ich hacke mich die ganze Zeit ab und nichts passiert und nichts kriege ich. Was soll das eigentlich? Diese Geschichte hätte ja so ein schönes Ende haben können. Der Sohn kommt nach Hause und wird gefeiert. Alle sind fröhlich und gehen nachher spät abends mit schwerem Kopf ins Bett. Es wäre doch so schön gewesen, wenn nicht der Ältere irgendwie hier in die Szene platzt. Warum erzählt Jesus das? Ich glaube, der ältere Sohn hat das gleiche Problem wie sein jüngerer Bruder. Es äußert sich nur anders. Er hat auch den Eindruck, dass er nicht wertgeschätzt ist. Ich racker mich den ganzen Tag ab und keiner dankt mir das. Das wirft er dem Vater vor. Ich glaube, es gibt Menschen, die auch Gott gegenüber so denken. Ich racker mich die ganze Zeit ab. Ich engagiere mich. Ich mache dieses und jenes. Ich arbeite in einer Gemeinde mit, vielleicht in der SND oder irgendwo sonst. Ich mache und tue und verzichte auf dieses und jenes. Und was habe ich jetzt davon? Ja. Was habe ich jetzt davon? Ich strenge mich die ganze Zeit an. Und jetzt? Jetzt klappt das mit der Diplomarbeit doch nicht so, wie ich dachte. Oder meine Freundin hat mir gerade den Brief geschrieben und gesagt, du weißt du was, das mit uns beiden wird irgendwie doch nichts. Ja Gott, und ich racker mich die ganze Zeit ab und was habe ich jetzt davon? Da können eine ganze Menge Vorwürfe kommen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die Gott viel vorwerfen können und das vielleicht auch tun. Wie geht diese Geschichte weiter? Sein Vater, sagt Jesus, redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgekommen. Am Ende feiert der Vater mit beiden. Mit dem Jüngeren und mit dem Älteren. Mit dem, der sich aus dem Staub gemacht hat und mit dem, der bitter zu Hause geblieben ist, voller Groll. Beide Söhne sind wichtig, der eine genauso wie der andere. Er liebt beide. Er liebt den, der sich aus dem Staub gemacht hat, der das ganze Geld durchgebracht hat, davon ist nichts mehr übrig geblieben. Und er liebt den, der voller Vorwurf ist. Und es wird eine große Feier. Es wird viel gefeiert in der Bibel, das ist auch gut so. Es wird eine große Feier. Kannst du dir das vorstellen? Gott feiert. Gott ist ein Gott, der feiert. Und zwar immer dann, wenn Menschen die Beziehung zu ihm suchen. Ein Riesenfest. Für dich ist dabei noch Platz. Weil du für ihn so unendlich wichtig bist. So ist das. So ist das mit Gott. Solch eine Geschichte erzählt Jesus. Jesus entwickelt kein philosophisches Gebäude von Gott, von einem höheren Wesen. Sondern Jesus erzählt die Geschichte von einem Vater. Sagt damit, genau, beerdige alle deine Bilder von Gott. Guck dir dieses Bild an, von dem Vater. Dann weißt du, wie Gott ist. Und wenn du wirklich wissen willst, wie Gott ist, dann nimm Kontaktbeziehung zu diesem Vater auf. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Mit einem Gebet. Ganz vorsichtig. Alleine. Oder mit einem Menschen deines Vertrauens. Und sag, thank you.